Hallo, schön, dass du reinhörst. Jetzt gibt's eine Message von Nick Ebert. Das Thema auf dem ProCamp 2022 war For Real. Viel Spaß damit.
Guten Morgen. Hi, ihr seid heute richtig fresh, hä? Richtig fit. Schon gesehen, Worship am Springen und so, richtig nice. Ich freue mich auf den Morgen und ich bete, dass Jesus wirkt und Jesus spricht. Herr, danke, dass du da bist, Jesus. Danke, dass wir echt so viele coole Tage schon hinter uns haben. Danke für den ganzen Spaß, alle Erlebnisse, alles, was so schon da war, für die Dinge, die auch in unserem Kopf sind. Und ich bete, dass du uns jetzt Klarheit schenkst, dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen, unsere Ohren offen machst für das, was du für jeden Einzelnen von uns hast, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Hey, ich will am Anfang ein bisschen Real Talk machen und will euch Situationen erzählen, die bei mir in meinem Leben immer wieder vorkommen. Und dafür habe ich dir so eine Box mitgebracht. Und zwar steht da Sorgen drauf. Ich erlebe das immer wieder, dass ich, wenn ich abends im Bett liege und einschlafe, das ist oft der Moment, wo ich über den Tag nachdenke und wo mir die Dinge in den Kopf kommen, die so am nächsten Tag stattfinden werden. Und ich merke, da kommen oft so viele Gedanken, dass ich nicht zur Ruhe komme und nicht einschlafe. Manchmal ist es sogar so, dass ich nachts aufwache, also ich habe echt einen schlechten Schlaf. Und ich denke dann über diese Sachen nach und ich denke darüber nach und denke darüber nach und merke, es beschäftigt mich und manchmal belastet es mich auch voll. Es sind oft die Dinge, wo ich meine Fragezeichen habe, wo ich nicht weiter weiß. Es kann aber auch sein, dass es bei dir vielleicht irgendwelche Ängste sind, die du hast, vielleicht Selbstzweifel, vielleicht irgendwie die Sorge, am nächsten Tag ist irgendeine Situation, du musst vielleicht ein Referat in der Schule halten, weißt nicht, wie es ist, vor der Klasse zu stehen oder du weißt nicht so richtig, wo du dazugehörst und hast jeden Tag das Gefühl, ich will irgendwie connecten, ich will irgendwie dazugehören, aber weiß nicht wie. Es kann sein, dass es Krankheit ist, also ich glaube, es können so viele Facetten, irgendwelche Ängste sein, verschiedene Dinge, die uns Sorgen machen. Aber was ich immer mache als Christ ist, ich habe ja Gott in meinem Leben. Und in einem Moment des Glaubens packe ich meine Sorgen und sage, Jesus, du siehst diese Sorge und jetzt gebe ich sie dir und du wirst jetzt handeln und du musst dich jetzt darum kümmern und jetzt mache ich meine Augen zu und jetzt schlafe ich in Frieden bis zum nächsten Morgen. Und dann schaue ich auf die Uhr und denke so, yo, Jesus, so langsam könntest du was machen. Also ja, jetzt wäre es wirklich Zeit, was zu verändern. Und manchmal zieht sich das auch über Tage, manchmal zieht sich das über Woche oder auch über Monate. Ich habe euch erzählt von diesem Tinnitus, den ich hatte und immer noch habe, wo mein Ohr so ganz laut am Dröhnen ist, wo ich nicht zur Ruhe kommen kann, was einfach übelst laut in mir hämmert und mich zum Wahnsinn treibt. Und das sind so Situationen, wo ich dastehe und denke so, ey Gott, ich habe dir das doch gegeben, jetzt kümmere dich doch bitte drum. Aber ich merke, je mehr Zeit verstreicht, dass irgendwie nichts passiert, dass irgendwie sich an meiner Situation nichts verändert. Kennst du so Situationen? Du hast zwar gebetet, du hast es zwar Gott gegeben, aber es verändert sich nichts. Irgendwie hast du das Gefühl, es passiert nichts, obwohl du doch gebetet hast. Und was ich dann oft mache, gedanklich, ist zu sagen, okay Gott, du hast nichts gemacht, ich nehme die Sorgen wieder zurück. Jetzt ist es mein Ding, kümmere ich mich halt selber drum, weil du nichts damit machst. Und ich merke, was dadurch entsteht, ist ein Gefühl von, Gott kann das nicht. Gott kann an meiner Situation nichts verändern, weil er nichts verändert, weil er nichts macht. Und deswegen denke ich manchmal, ehrlich gesagt, Gott kann das einfach nicht, weil er es nicht macht. Und durch solche Erfahrungen, die wir vielleicht haben, wo es Situationen gibt, wo wir nicht weiter wissen, wir geben sie Gott, aber es passiert nichts, wird nicht gerade unser Glaube gestärkt, oder? Eher ist es so, dass Zweifel in uns noch größer werden. Eher ist es so, dass wir nicht wissen, ob es jetzt wirklich damit, ob ich richtig damit bin, ob ich vielleicht genug Glaube habe oder nicht. Und ich merke eine Tendenz in mir, wenn ich solche Erfahrungen mache, dass ich immer weniger mit Gott rechne. Dass ich immer weniger auf die Idee komme, dass es vielleicht mal gut wäre zu beten und ich gucke viel lieber, dass ich mir andere Sicherheiten aufbaue, dass ich selber das Ganze irgendwie manage. Und gleichzeitig kenne ich diese Situation, vielleicht kennst du die auch, ich schaue auf andere, ich schaue, was die so erleben und denke mir so, yo, warum ist es bei mir nicht so? Warum erlebt der gerade voll die krasse Heilung von seiner Krankheit und mein Tinnitus knallt immer noch voll rein? Warum hat der positive Erfahrungen gemacht und bei mir eben nicht? Warum hat der gebetet und sein Gebet wurde erhört und meins nicht? Und durch diese Erfahrung wird, glaube ich, das geprägt, dass wir weniger mit Gott rechnen, dass wir weniger zu Gott kommen mit den Dingen, die wir haben, weil wir eben merken, vielleicht macht Gott da gar nicht so wirklich was. Und darum soll es heute gehen. Heute ist das Thema For Real. Wie gehe ich eigentlich mit Zweifeln um? Wie gehe ich mit Zweifeln um? Und auch heute dürft ihr sehr gerne euch wieder Notizen machen. in euer Buch, in euer Heft oder auf euer Handy, wenn euch das weiterhilft. Und wir wollen dafür wieder in die Bibel schauen von einer Begegnung von einem Mann und Jesus. Und dieser Mann, der hat echt eine krasse Erfahrung. Und zwar hat der Mann einen Sohn, der von einem Dämon besessen ist. Ich weiß, ihr hattet das auch schon in der stillen Zeit, dieses Thema Dämonen. Ich will kurz ein paar Takte dazu sagen. Wir lesen in der Bibel immer wieder davon, dass Dämonen irgendwelche schlechten Einflüsse auf Menschen genommen haben und dass Dämonen real sind. Und es ist auch heute noch so, dass es Dämonen gibt. Ich beschreibe das irgendwie immer so, dass Dämonen sind so wie die Mitspieler vom Teufel. Die versuchen, Schlechtes in unser Leben zu bringen, die versuchen, uns zu zerstören. Aber irgendwie ist das Thema in Deutschland nicht so präsent. Ich war mehrmals in Afrika. In Afrika ist das voll das Riesenthema. Und für die Leute ist es sehr real, aber für uns hier fühlt es sich irgendwie nicht so real an. Und ich glaube auch, dass nicht hinter Krankheit Dämonen stecken oder sonst irgendwelche Dinge. Aber ich glaube trotzdem, dass Dämonen real sind und dass Dämonen das Ziel haben, Schlechtes in unser Leben zu bringen. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass unser Herr, dass Jesus stärker ist und all diese Dinge besiegt und dass in seinem Namen die Kraft steckt, alles davon wegzumachen. Das als kleiner Einhake am Anfang. Wenn du merkst, so boah, das Thema triggert mich, ich habe da meine Fragen und so weiter, heute Mittag ist pro-intensiv, komm da sehr, sehr gerne hin. Und wenn du weißt, ich habe da selber persönlich irgendwelche Kontakte oder sonst irgendwas, dann bitte, bitte, bitte komm auf uns Promis zu und wir reden mit dir und wir beten für dich. Das als kleine Klammer am Anfang. Also der Vater hat einen Sohn und dieser Sohn ist, seit er klein ist, von einem Dämon besessen. Und dieser Dämon, der versuchte schon mehrfach, ihn umzubringen, ihn ins Feuer oder ins Wasser zu werfen und hat diesen Sohn aufs Übelste schlecht gemacht. Und jetzt ist der Vater wahrscheinlich ultra verzweifelt, weil er wird alles versucht haben. Er und seine Frau werden wahrscheinlich zu allen möglichen Ärzten, zu jedem, der irgendwie sagen kann, ich kann dir helfen, werden sie hingerannt sein. Sie werden wahrscheinlich unglaublich viel Geld für diese ganzen Therapien und die ganzen Sachen ausgegeben haben. Wahrscheinlich haben sie selber in ihrer Ehe darunter zu leiden gehabt, wahrscheinlich hatten sie auch finanzielle Sorgen, wahrscheinlich haben Sorgen und Zweifel ihr Leben bestimmt, weil sie jeden Tag ihren Sohn sehen und sehen, an diesem Zustand des Sohnes verändert sich nichts. Und wenn man seinen Sohn von ganzem Herzen liebt, was er so ist, wenn man Vater ist, dann ist es, glaube ich, mit eines der schlimmsten Dinge zuzuschauen, dass dem Sohn schlecht geht und man kann nichts an dieser Lage ändern, selbst wenn man alles versucht hat. Das ist also die Situation und vielleicht geht es uns manchmal ähnlich, dass wir ähnlich verzweifelt sind, dass wir ähnlich enttäuscht sind, dass wir ähnlich unsere Fragen haben, dass wir ähnlich die Dinge nicht verstehen. Und wahrscheinlich wird der Mann von Heilungen gehört haben an anderer Stelle und sich gefragt haben, warum nicht bei mir, warum bei anderen, warum nicht bei mir? Und gleichzeitig wird er von Jesus gehört haben, sonst wäre er ja nicht auf die Idee gekommen, seinen Sohn zu packen und zu Jesus zu gehen. Und an der Stelle steigen wir ein. Jesus war unterwegs mit drei seiner Jünger, unter anderem Petrus. Die waren gemeinsam unterwegs, kommen jetzt zurück und kommen rein in so eine riesige Diskussion von den anderen Jüngern, ein paar religiösen Führern und diesem Vater und dem Sohn. Und Jesus fragt dann so ein bisschen, was geht hier eigentlich ab, warum streitet ihr? Und dann steigen wir ein, Markus 9, Abvers 17. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden und dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich das noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und vor Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon mit ihm? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, Jesus, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Krasse Situation, die da von dem Vater beschrieben wird. Er wird verzweifelt gewesen sein, er kommt mit allem zu Jesus. Und dann sagt er, doch Jesus, wenn es dir möglich ist, Jesus, wenn es dir möglich ist, wenn du irgendetwas tun kannst, dann bitte komm und hilf uns. Und ich finde diesen Satz, der zeigt ja nicht von einem großen Glauben, den der Mann hat, oder? Sind wir mal ehrlich. Wenn es dir möglich ist. Also Jesus, wenn du es kannst, dann könntest du bitte was machen. Und ich glaube, der Grund, warum er das so schwach vielleicht ausdrückt, liegt darin, dass er seine Erfahrung gemacht hat, dass er schon viele andere Leute gefragt hat und nie irgendwas gebracht hat. Deswegen sagt er, Jesus, wenn du etwas tun kannst, dann bitte tu was. Aber ich weiß gar nicht, ob es dir möglich ist. Er weiß gar nicht, ob Jesus die Fähigkeit dazu hat. Und ich glaube, dass die Zweifel von dem Mann die Wurzel seine Erfahrungen sind. Und dass die Ängste und Enttäuschungen, die dadurch entstehen, seine Erwartungen prägen. Also die Wurzel ist die Erfahrung, die er gemacht hat. Und seine Erwartung nach vorne hin wird dadurch geprägt, dass er diese schlechten Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube, wir können uns voll gut mit diesem Mann identifizieren. Ich erlebe in meinem Leben immer wieder, dass ich so in Situationen komme, die sind wie so eine Sackgasse, wo es nicht weitergeht. So aussichtslose Situationen. Es kann Krankheit sein. Ich habe dir von dem Tinnitus erzählt, der Auswirkungen auf mein ganzes Leben hatte. Und es ist zum Glück ein bisschen besser geworden. Aber es war lange, lange Zeit, über Monate, echt eine aussichtslose Situation für mich. Und es kann Krankheit in deinem Leben sein. Es kann aber auch Stress in der Familie sein. Vielleicht kennst du das, dass jemand in deiner Familie etwas passiert und du wünschst dir, dass sich daran etwas verändert, aber es ist wie so eine aussichtslose Situation, wo es irgendwie nicht weitergeht. Es kann sein, dass es eine Situation ist in der Schule und du weißt nicht genau, wie es weitergehen soll, wenn du wieder zurückgehst in die Schule. Es kann etwas zu Hause sein, es können persönliche Herausforderungen sein, es können Ängste sein und es kann auch die Frage sein, was passiert eigentlich, wenn das Pro-Camp zu Ende ist, wenn ich wieder nach Hause gehen muss, wenn ich wieder in meinem Umfeld bin, wenn ich wieder da hineinkomme. Und ich glaube, manchmal sind es offensichtliche Erfahrungen, die wir haben, die wir auch genau wissen und die führen dazu, dass wir Jesus irgendwie weniger zutrauen, weil wir denken, wenn die Sachen da sind und er ändert nichts daran, vielleicht kann er da nichts tun. Es kann aber auch sein, dass diese Zweifel und was dadurch entsteht, so unterschwellig ist, dass man es so subtil gar nicht so genau mitkriegt, dass man es gar nicht so genau weiß. Aber der erste Punkt, den ich dir mitgeben will im Umgang mit Zweifeln, ist, negative Erfahrungen können zum Nährboden für unsere Zweifel werden. Das steht schon da. Negative Erfahrungen können zum Nährboden für unsere Zweifel werden, sodass Zweifel entstehen. Und ich habe es mal so genannt, ein großer Kleinglaube macht auch meinen Gott klein. Ein großer Kleinglaube macht Gott klein. Und ich glaube, wir alle können uns mit dieser Erfahrung identifizieren. Es geht aber weiter in der Geschichte. Der Mann sagt in Vers 22, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarm mit uns und hilf uns. Und Jesus antwortet und sagt, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Es gibt für den, der glaubt, kein Unmöglich. Und ich habe mich gefragt, boah, was ist das für eine steile Aussage? Das ist offensichtlich der Kern, den Jesus hier treffen will. Für den, der glaubt, ist nichts unmöglich. Und ich habe mich gefragt, was ist dann überhaupt Glaube? Was bedeutet Glaube? Und da gibt uns die Bibel eine Antwort. Das finde ich immer so schön. Oft liest man eine Stelle und dann gibt es irgendeine Stelle, die darauf vielleicht Bezug nimmt und die darauf antwortet. Also was ist der Glaube? Hebräer 11, Vers 1, da kriegen wir die Antwort, wird die Frage gestellt. Was ist nun der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Also wenn wir hier in den Bibel arbeiten, wenn ihr in eurer stillen Zeit Dinge lest, auf die wir hoffen, dann hoffen wir, dass sie sich erfüllen werden. Dass es sich erfüllt, dass wir zum Beispiel, wie wir es gestern Abend hatten, eines Tages in der Ewigkeit im Himmel bei Gott sind, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Das hoffen wir und gleichzeitig geht es weiter und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also ich sehe Gott nicht, aber ich vertraue darauf, dass er existiert, auch wenn ich ihn nicht sehe. Auch wenn ich ihn vielleicht gerade nicht erlebe, aber Glauben bedeutet, dass ich trotzdem daran festhalte, dass es ihn gibt. Und ich frage mich, habe ich einen solchen Glauben im Angesicht von unseren Sorgen, von unseren Zweifeln, von unseren Ängsten, von unseren Nöten, von unseren Herausforderungen? Haben wir einen solchen Glauben? Werd mir ehrlich mit dir selber, hast du einen solchen Glauben? Ich ehrlich gesagt, sehr, sehr oft nicht. Aber Jesus ist dieser Punkt hier scheinbar so wichtig und es wird auffällig, wenn man reinschaut, warum das so ist. Die Story steht in Kapitel 9 und im Kapitel davor und im Kapitel danach redet Jesus davon, dass er sterben wird und dass er eines Tages nicht mehr unter den Jüngern sein wird. Das heißt, sie sind jetzt mit ihm unterwegs, sie erleben all diese Dinge, aber Jesus wird irgendwann nicht mehr da sein und dann muss es ja irgendwie weitergehen. Deswegen sagt Jesus, es geht danach weiter im Glauben. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber ihr könnt glauben und durch den Glauben habt ihr Zugang zur selben Macht, wie ich sie aktuell habe. Durch den Glauben wird euch nichts unmöglich sein, auch wenn ich nicht mehr da bin. Es geht weiter, selbst wenn ich gestorben bin, selbst wenn ich im Himmel dann bin. Es geht auf jeden Fall weiter, weil durch den Glauben habt ihr Zugang zu derselben Macht, wie ich sie habe. Und das will ich dir schon mal zusprechen. Selbst wenn Pro-Camp zu Ende geht, durch den Glauben hast du Zugang zur selben Macht, zu der Jesus auch Zugang hatte. Und deswegen ist mein zweiter Punkt im Umgang mit Glauben, für den, der glaubt, ist alles möglich, weil für den, an den er glaubt, alles möglich ist. Komplizierter Satz. Für den, der glaubt, ist alles möglich, weil für den, an den er glaubt, nichts unmöglich ist. Für dich, der du glaubst, ist nichts unmöglich, weil du an Gott glaubst und für Gott ist es nicht unmöglich. Es kommt also auf Gott an und nicht auf deinen Glauben. Und ich will dir das mal veranschaulichen, hier mit diesen zwei Schubladen. Ich habe einmal eine Möglich-Schublade, ja, hier Möglich-Schublade, ich hoffe, ihr seht das, und eine Unmöglich-Schublade. Und jetzt gibt es ja verschiedene Dinge, denen wir in unserem Leben begegnen, zum Beispiel Sucht. Dinge, die wir tun, die wir eigentlich nicht tun wollen und immer wieder und immer wieder und immer wieder in die falsche oder in diese Falle tappen und den falschen Weg gehen, obwohl wir es eigentlich nicht wollen. Und dann schauen wir das an und merken, in unserem Leben verändert sich nichts und wir teilen das ein und sagen, es ist unmöglich, dass sich damit irgendetwas verändert. Meine Ängste, die ich habe, die Frage, ob ich genug bin, die Frage danach, was morgen passieren wird, wenn ich wieder in diese Gruppe gehe und nicht genau weiß, ob ich irgendwie dazugehöre, Druck, den ich verspüre vor einer Aufgabe, was auch immer die Ängste sind, unmöglich, dass sich damit etwas verändert. Und es verändert sich auch nichts. Familie, in meiner Familie, da leidet einer so richtig. In meiner Familie gibt es Streit, in meiner Familie gibt es Probleme, Herausforderungen. Es ist unmöglich, dass sich damit etwas verändert. Und ich packe das in diese Unmöglich-Schublade. Krankheit. Ich kämpfe mit psychischen Sachen oder mit körperlichen Sachen und ich sehe keine Veränderung. Es ist unmöglich, dass sich damit etwas verändert. Und genauso Beziehungen. Ich weiß nicht, wie sich Dinge da verändern sollen. Irgendwie haben wir beide was vor die Wand gefahren. Irgendwie ist es ist einfach unmöglich, dass sich damit etwas verändert. Und jetzt sagt Jesus aber, für den, der glaubt, ist alles möglich. Alles ist möglich für den, der glaubt. Wie kann das sein? Und ich glaube, es ist folgendermaßen. Für den, der glaubt, ist nichts unmöglich. Für den, der glaubt, gibt es keine unmögliche Schublade. Im Erleben schon. Wir erleben und es fühlt sich so an, als wäre es unmöglich. Aber die Realität, an die wir ja glauben, die wir zwar noch vielleicht noch nicht sehen, aber wie der Vers gesagt hat, wir glauben daran, auch wenn wir es nicht sehen können. In der Realität gibt es nie keine Lösung. Bei Gott gibt es nämlich immer eine Lösung. Das heißt, im Erleben fühlen wir diese Sackgassenmomente, im Erleben fühlt es sich unmöglich an. Aber durch den Glauben tut sich eine neue Schublade auf, eine mögliche Schublade, in die wir die Dinge nehmen können und reinpacken können, weil Gott diese neue Dimension durch den Glauben uns schenkt. Er sagt, auch wenn es im Erleben unmöglich ist, durch den Glauben ist es bei Gott möglich und durch den Glauben können wir es in diese Schublade packen, weil sich eine neue Dimension aufmacht und weil es für Gott keine Situation gibt, in der es keine Lösung gibt, weil es bei Gott keine aussichtslose Situation, keine Hoffnungslosigkeit gibt. Die gibt es bei Gott nicht. Gott kann alles überwinden. Das ist das, was hier deutlich werden soll. Und ich möchte jetzt eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, den ich kennenlernen durfte, mit dem ich befreundet bin, aus Südafrika. Das heißt, vom anderen Ende der Welt. Ich habe ihn letztes Jahr im November kennengelernt. Ich habe dir auch ein Bild mitgebracht. Sein Name ist Buren. Und Buren ist aufgewachsen in einer Art Ghetto. In Südafrika gibt es immer wieder Ghettos, die heißen Townships. Und dort leben die Menschen in so Hütten, die einfach nur so zusammengenagelte Bretter sind. Also mit Häusern bei uns absolut nicht vergleichbar. Unglaubliche Armut, aber auch unglaublicher Mangel an Vorbildern. Auch Buren ist ohne Vater aufgewachsen, nur bei seiner Mutter. Und ihn hat es eigentlich von Anfang an allem gefehlt, vor allem an Liebe und Anerkennung. Und er hat gesagt, ich habe diese Liebe und Anerkennung aber gefunden bei den Gangstern. Die Gangster haben oft so verschiedene Gebiete in diesen Townships, in diesen Ghettos, wo sie regieren. Und vor den Gangstern hat jeder Angst, weil die Gangster, die haben Macht, die haben Waffen. Jeder erkennt sie an, weil sie eben diese Macht haben. Die haben Geld und die kriegen alles, was sie wollen, einfach weil sie es sich holen mit Gewalt. Und er hat gesagt, bei diesen Gangstern habe ich das gefunden, was mir meine Familie nie geben konnte, weil mein Vater nie da war. Die haben mir Anerkennung gegeben, die haben mir Macht gegeben, die haben mir all das gegeben, wonach mein Herz sich gesehnt hat. Und wisst ihr, er ist Gangster geworden in einem Alter, wo ihr gerade drin seid. Oder was vielleicht noch kurz hinter euch liegt. Und zwar mit 14 Jahren. Mit 14 Jahren ist er der Gang Criminals beigetreten. Und oft ist es so, wenn man beitritt, dann muss man eine gewisse Sache tun, um dabei sein zu dürfen. Bei ihm war das, es gibt immer wieder Stress unter den Gangs untereinander. Manchmal wegen Kleinigkeiten. Manchmal bist du in der falschen Gang, gehst in das falsche Gebiet zur falschen Zeit. Kann es sein, dass du extremen Stress bekommst. Und extremer Stress bedeutet, dass sie sich suchen und dich umbringen. Und genau so jemand hat Stress angefangen und Buren wurde mit einem Freund beauftragt, ihr geht hin in dieses Haus von diesem Typen und ihr bringt ihn um. Mit 14 Jahren. Mit 14 Jahren hat er und sein Kumpel mit 18 Schüssen diese Person getötet. Und was darauf gefolgt ist, ist, dass die andere Gang wieder, also das geht dann immer hin und her, Rache, 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 das ist einfach nur ein Teufelskreislauf. Sie wollten sich rächen, haben diesen Freund erschossen, der mit ihm dabei war, und haben ihn gefunden und haben ihn aufgeschlitzt. Er hat eine Narbe, die geht von hier oben bis nach hier unten. Er hat gerade so überlebt, ist ins Krankenhaus gekommen und hat im Krankenhaus Jesus begegnet. Im Krankenhaus hat er geträumt und wusste, wenn ich so weitermache wie bis jetzt, werde ich sterben. Und dann ist er in ein christliches Projekt gekommen, die ihm quasi wieder helfen, ins Leben zurückzufinden, unabhängig von den Gangs. Und in diesem Programm hat er Jesus kennengelernt. In diesem Programm hat er Jesus kennengelernt und hat sein Leben komplett Jesus gegeben. Und ich sage euch, wenn ihr diesen jungen Mann anguckt, wenn ihr ihn dort seht, er sieht absolut nicht gefährlich oder böswillig oder sonst irgendwas aus. Diese Liebe, diese Freude, die der ausstrahlt, davon kann ich so viel lernen. Weil er weiß, Jesus hat mir vergeben, Jesus hat mir einen Neuanfang geschenkt. Aber er hat aus dieser Gangsterzeit, in der er ja jahrelang drin war, also dieses Aufschlitzen kam dann sehr viel später, mit Anfang 20, in dieser Gangsterzeit hat er ja genau einfach viele falsche Dinge getan, für die er heute angeklagt ist. Und er weiß, wenn ich angeklagt werde, werde dafür verurteilt und muss ins Gefängnis, dann habe ich ohne meine Gang keine Chance. Die Gefängnisse sind anders als die Gefängnisse in Deutschland. Du wirst in Zellen gesteckt mit vielen, vielen Leuten, obwohl eigentlich nur zwei Leute reinpassen und es herrscht unglaublich viel Kriminalität. Das ist wie so ein rechtsfreier Raum. Und ohne deine Gang bist du da ein Nichts, ein Niemand. Das heißt, er weiß, komme ich ins Gefängnis, komme ich wieder in all das rein. Ich habe dann keine Chance. Er hat eine Tochter, die hier auf dem Bild sieht, die ist 5 Jahre. Er sagt, 3 Jahre ihres Lebens war ich nur damit beschäftigt, Drogen zu nehmen und irgendwie dem Gangsterzeug hinterher zu rennen. Jetzt will ich für meine Tochter da sein. Wenn ich jetzt ins Gefängnis gehe, weiß ich, mein Leben geht wieder bergab. Aber er sagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich bete zu Jesus. Und er hat zu mir gesagt, Nick, ich möchte so ein Victorious-T-Shirt von dir haben. Weil Victorious bedeutet siegreich. Und er hat mir gesagt, Nick, ich werde mich hineinsetzen in diese Gerichtsverhandlungen. Da geht es vor allem um Diebstähle und solche Sachen. Ich werde mich in diese Gerichtsverhandlungen hineinsetzen und ich werde sagen, Herr Richter, ich bin schuldig in allen Fällen. All das habe ich getan, aber ich will Ihnen eine Sache sagen. Ich habe Jesus kennengelernt und Jesus hat mir diese Dinge vergeben, er hat diese Dinge weggenommen. Und ich weiß, dass ich durch Jesus siegreich bin und siegreich sein werde. Und ich will Ihnen zeigen, ich habe mich verändert, aber ich bin schuldig in all diesen Punkten. Das hat er mir gesagt, ich habe ihm so ein T-Shirt geschenkt und war neulich mit ihm in Kontakt und habe gesagt, Björn, wie ist es gelaufen? Er hat gesagt, Nick, ich habe genau das getan, ich habe das T-Shirt angezogen, ich habe gesagt, ich bin schuldig in allen Fällen, aber ich habe Jesus kennengelernt. Herr Richter, geben Sie mir die Chance zu beweisen, dass ich mich geändert habe. Und wisst ihr, was passiert ist? Der Richter hat ihn freigesprochen. Der hat ihn in jedem dieser Anklagepunkte freigesprochen. Das ist ein absolutes Wunder, das kann eigentlich nicht sein, aber dieser Richter... Dieser Richter hat eingesehen, sende ich Björn in den Knast, wird es mit ihm bergab gehen. Und ich sehe, in seinem Leben hat sich etwas verändert, weil er Jesus hat. Und das ist für mich, ich sage euch, diese Dimension, die sprengt mein Denken, dass so eine Situation kann nur Gott uns schenken. Das können wir mit menschlichen Ermessen, das können wir nicht machen. Aber das ist das, wozu wir durch den Glauben, durch Gebet Zugang haben. Und deswegen will ich daran festhalten, dass es für Gott kein Unmöglich gibt, sondern dass für Gott die Dinge möglich sind. Und vielleicht ist dieses Beispiel für dich weit weg, weil es von der anderen Seite der Welt ist, aber ich wollte es dir bewusst erzählen, um einfach mal zu zeigen, andere in eurem Alter haben auch Herausforderungen, teilweise große Herausforderungen, aber Jesus wirkt, ganz egal, ob wir in Deutschland sind oder in Südafrika oder sonst irgendwo auf der Welt, Jesus wirkt, Jesus ist groß und für Jesus ist nichts unmöglich. Und deswegen frage ich dich, glaubst du das, dass für den, der glaubt, alles möglich ist? Glaubst du das? Ich kenne das von mir, dass ich so hin und her hüpfe zwischen, es fühlt sich unmöglich an, aber Jesus, ich will auch beten, dass es möglich ist, aber ich merke nicht, dass was passiert und ich bin so hin und her gerissen zwischen beiden diesen Positionen, zwischen unmöglich und möglich. Und mal bin ich mehr hier und mal bin ich mehr da und ich frage mich, wie können wir mit dieser Spannung umgehen, die zwischen beiden irgendwie besteht? Wie können wir diese Spannung umgehen? Und da geht die Geschichte weiter in Markus 9, Vers 24, da heißt es nämlich, der Vater des Jungen rief: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Der Vater sagt, ich habe beides so. Ich glaube ja, dass es möglich ist, aber bitte hilf mir heraus aus diesem Unmöglich, aus diesem Unglauben, an diesen Zweifeln so. Ich will ja glauben, aber manchmal komme ich wieder hier rein. Und dieses Gebet oder diese Worte, die vereinen irgendwie beides. Und deswegen finde ich dieses Gebet, diese Aussage so wunderschön, weil sie ist so ehrlich, sie ist so echt, sie ist so for real, sie ist so authentisch. Aber sie ist auch gleichzeitig so wunderschön, weil beides drinsteckt. Und wisst ihr, was das Schöne an diesem Vers ist? Ist das Wort helfen. Hilfe bedeutet hier im Griechischen oder heißt das Wort boeteo. Und boeteo übersetzt bedeutet, jemanden helfen, der Hilfe braucht. Oder aber auch, jemandem zur Hilfe rennen, der Hilfe braucht. Und das finde ich so schön. Das heißt, wenn ich an meinem Punkt stehe, es ist unmöglich, ich weiß nicht, wie die Dinge werden sollen, ich komme hier nicht weg, ich sehe meinen Sohn, der ist besessen von dem Dämon, es passieren schlechte Dinge in seinem Leben und ich kann an dieser Situation nichts ändern. Und ich bete, Jesus, hilf mir. Dann heißt es, Jesus, renne mir zur Hilfe, begegne mir da, wo ich bin, weil aus eigener Kraft schaffe ich es gar nicht hier rüber. Du musst kommen, Jesus, in diese Situation hinein, weil ich selbst darüber nicht komme. Renne mir zur Hilfe, begegne mir da, wo ich bin, mitten in meinen Zweifeln, mitten in meiner Sucht, mitten in meinen Ängsten, mitten in den Herausforderungen, die ich gerade habe. Renne mir zur Hilfe, komm mir zur Hilfe. Ich komme von diesem unmöglichen Standpunkt nicht weg. Aber Jesus, du musst rennen, du musst es machen, weil ich kann es nicht. Was ist das für ein ehrliches, was ist das für ein wunderschönes Gebet und für eine wunderschöne Aussage, die da drin steckt. Jesus will keinen perfekten Glauben von dir. Was Jesus von dir will, ist ein ehrliches, ein offenes Herz. Was sagt Jesus, ich will glauben, aber hilf mir da, wo ich nicht glaube. Hilf mir da, wo ich zweifle. Was dann passiert ist, der Mann wird tatsächlich geheilt. Jesus macht genau das. Er hilft diesem Vater und heilt ihn. Und es zeigt, es kommt nicht darauf an, wie viel du glaubst. Es ist nicht entscheidend, was der Vater tut, sondern es ist entscheidend, was Jesus tut. Es ist nicht entscheidend, wie du mit Jesus unterwegs bist, sondern dass Jesus mit dir unterwegs ist. Es ist nicht entscheidend, ob du unbeständig bist, sondern es ist entscheidend, dass Jesus beständig ist. Und wisst ihr, manche Leute sagen, wenn du nur genug glaubst, dann wird dies oder das passieren. Und wenn das wahr wäre, also es ist eine Lüge, wenn das wahr wäre, dann würde das ja bedeuten, dass Jesus zu dem Mann gesagt hat, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ganz ehrlich, das ist das Level an Glauben, was du mir bringst, 20%, geh weg und komm wieder, wenn du 100% hast. Aber dieses Minimum reicht ihm aus, zu sagen, ich greife an, ich renne zur Hilfe. Und deswegen können wir das so praktisch tun, deswegen liebe ich dieses Gebet. Der dritte Punkt im Umgang mit Zweifel ist, sprich das ehrliche Gebet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. An den Punkten, wo du nicht weiter weißt, an den Punkten, wo du deine Zweifel hast. Weil das reicht aus. Wie viel Glauben brauchen wir also am Ende, wenn wir keinen perfekten Glauben brauchen? Wie viel Glauben brauchen wir am Ende? Darauf antwortet Jesus in Matthäus 17, ab Vers 21 und sagt, selbst wenn euer Glauben nur so groß ist wie ein Sanfkorn, könnt ihr zu dem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird verrückt. Nichts wird euch unmöglich sein. Das heißt, Jesus sagt, ich verlange nicht viel von dir. Alles, was ich von dir verlange, ist der Glaube eines Senfkorns. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, wie so ein Senfkorn aussieht. Ja, das ist die Größe eines Senfkorns. Das ist der kleinste Samen, den man damals kannte. Das kleinste Minimum. Und dieses kleinste Minimum, wenn wir das an Glauben haben, dann reicht das aus, weil der Gott, an den wir glauben, so viel größer ist und weil der Berge versetzt, weil für den nichts unmöglich ist und weil der größer ist als alles. Das Minimum reicht aus und dann wird Jesus dir zu Hilfe rennen und wird dir mitten in deinen Zweifeln, mitten in deinen Fragen, wird er dir begegnen. Das ist das, wozu uns diese Geschichte vom Vater ermutigt. Und deswegen dürfen wir dieses Bild hier verändern, mitten in unseren Sorgen, mitten in unseren Zweifeln, weil ich glaube, wir dürfen schauen auf die Größe Gottes und dürfen erkennen, wie klein unsere Sorgen im Vergleich zu Gott werden. Weil Gott derjenige ist, der den Berg versetzt. Und deswegen lass uns auf Gott schauen und nicht auf unsere Zweifel und sagen, Herr, ich will ehrlich werden, ich will gerne glauben, aber ich schaff's nicht. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben, begegne mir da, wo ich bin, renne mir zu Hilfe. Drei Punkte im Umgang mit Zweifel, drei Punkte, die du dir mitnehmen kannst. Negative Erfahrungen können Zweifel bringen, das ist normal, das ist völlig okay. Aber für den, der glaubt, ist nichts unmöglich, weil für Gott nichts unmöglich ist. Und du hast zu jeder Zeit die Möglichkeit, dieses Gebet zu sprechen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn jetzt Dinge bei dir aufgeploppt sind, wo du sagst, ja, das sind meine Zweifel, da sind meine Anfragen, da ist meine aussichtslose Situation, da ist es unmöglich, dann sprich dieses ehrliche Gebet während dem Worship. Leg's Jesus hin. Komm zu Mitarbeitern, komm zu uns und lass uns drüber reden. Lass uns einfach sagen, Jesus, greif du an, renne du uns zu Hilfe. Wir wollen auf deine Größe schauen. Und ich bete noch für dich und für mich, dass wir genau das machen können. Jesus, du siehst unsere Erfahrungen, die wir machen. Du siehst, dass wir in dieser Welt immer wieder Zweifel, Ängste, Sorgen, Süchte, Probleme, Herausforderungen, all diese Dinge haben und dass sie manchmal an unserem Glauben nagen, dass wir manchmal unsere Fragen haben und Dinge einfach nicht verstehen. Aber Jesus, ich danke dir, dass du uns hilfst, wenn wir Zweifel haben und dass du uns zu Hilfe rennst, dass du uns da begegnest, wo wir gerade sind, dass wir nicht den perfekten Glauben brauchen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dass wir nicht aus eigener Kraft in diese mögliche Schublade springen müssen, sondern dass du zu uns kommst und dass dadurch Veränderung kommt, Herr. Danke, dass du uns liebst und danke, dass du so sehr dich danach sehnst, uns in dieser Situation zu begegnen. Und ich bete, dass wenn wir dir unsere Situation hinlegen, dass wir genau das erleben dürfen. Dass du uns zu Hilfe rennst, so wie du Björn zu Hilfe gerannt bist und dass dann Dinge, die unmöglich scheinen, auf einmal möglich werden. Herr, lass uns das als Pro-Camp, lass uns das jeden Einzelnen erleben dürfen. In aller Ehrlichkeit, Jesus. Danke, dass du groß und gut bist, Herr. Amen.
Danke, dass du diese Message gehört hast. Mehr über das ProCamp findest du auf unserer Website unter www.procamp.org oder auf Instagram und TikTok. Du möchtest das ProCamp live erleben? Dann melde dich doch an. 2023 vom 17. bis zum 25. August in Sulz am Eck. Wir freuen uns, dich dort zu treffen. Bis dann!